Schön wieder hier zu sein. In meinem Alter ist man immer froh, wenn man irgendwo ist. So kommt es mir gerade vor. Ich bin etwas, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin etwas angeschlagen. Ich hatte kürzlich mit einem Freund und Studienkollegen von mir telefoniert, Studienkollegen aus meiner Zeit in Großbritannien. Und er erzählte mir von einem etwas seltsamen Erlebnis. Und zwar predigte er in einer Gemeinde, in der er 4 Jahre davor schon mal gepredigt hat. Er konnte sich nur schwach daran erinnern, dass er da mal gepredigt hat, aber eine Frau kam auf ihn zu und hat ihn begrüßt mit: "Hallo, guten Morgen, Alec. Das letzte Mal, als du hier gepredigt hast, hast du über 1. Petrus 1 gepredigt und du hattest 5 Punkte, aber den letzten habe ich vergessen." Ihr könnt euch vorstellen, er war ziemlich geplättet und in diesem Sinne gestatte ich jedem, bei dem es nicht sofort klingelt, wenn ich sage, wir machen da weiter, wo wir im letzten Sommer aufgehört haben. Ja, ich verzeihe euch. Ich möchte heute Morgen über einen Mann reden, der in der Bibel einen sehr, sehr großen Stellenwert hat, dessen Dienst so einflussreich war, dass unser Herr, als er auf der Erde war, die Leute dachten, dass der Mann wieder von den Toten auferstanden sei. Die Zeit, in der der Mann lebte, war etwa 900 Jahre vor Christus, also vor fast 3000 Jahren. Abraham war längst gestorben, Isaak und Jakob waren auch längst tot. Die 400 Jahre, in denen die Israeliten in Ägypten waren, waren vorbei. Das Passafest, der Auszug aus Ägypten, das ist bereits Geschichte. Das Rote Meer, die Wüstenwanderung, die Gesetzgebung, die Stiftshütte, all das ist Jahrhunderte zurück. Der Einzug ins verheißene Land, die Richterzeit, in der ihr gerade in eurem Bibelleseplan seid, das ist schon alles Jahrhunderte zurück. Es gab keine Zeitzeugen mehr aus der Zeit. Und selbst die große Zeit des König David, wenige konnten sich noch daran erinnern. Und nach David kam Salomo und mit Salomo kam was Neues. Götzendienst. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von der Überschwemmung und dem Deich in Holland, wo der Deich ein Loch hat und droht, das ganze Land zu überschwemmen, aber der Junge, der steckt seinen Finger in den Deich und verhindert so die Überschwemmung. Das Problem, das Loch, das der Salomo gerissen hat durch seinen Götzendienst, kein Finger und kein Arm konnte das Loch verstopfen. Der Götzendienst hat ganz Israel überschwemmt. Und als Salomo verstarb, da formierten sich die Ratgeber um seinen Sohn Rehabeam, aber anstatt, dass er auf die Alten und Weisen vertraut, hat er seine Kumpels und deren Rat befolgt und hat zum Volk gesagt: "Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch aber mit Skorpionen züchtigen." Und das Volk war irritiert und sagte: "Was haben wir für einen Teil an David?" Und so separierte sich die Nation Israel in 2 Königreiche. Und das gilt heute Morgen als Hintergrund mal im Kopf zu haben. Es bildeten sich 2 Königreiche, 2 Stämme im Süden mit Juda und Benjamin, die mit der Hauptstadt in Jerusalem und Davids Nachfolger auf dem Thron. Und die anderen 10 Stämme Israel bildeten sich im Norden Palästinas und sie formierten dieses Land Israel mit Hauptstadt Samaria. Ich glaube, wir haben ein bisschen Tonprobleme. Wir arbeiten dran, gut. Jeroboam, der Sohn Nebats, wurde König dieses Nordreiches. Aber der hatte ein kleines Problem. Denn 3-mal im Jahr mussten die Gläubigen nach Jerusalem in den Tempel gehen, um dort ihre Opfer zu bringen. Aber Jerusalem war ja jetzt Feindesland. Also baute er verschiedene Orte auf. Er nannte seine eigenen Priester, die nicht vom Stamm Levi waren. Und so wurde Israel ein Land, das sich ganz und ganz dem Götzendienst verschrieben hatte. Seither sind wieder viele Jahre vergangen und wir befinden uns in der Zeit Ahabs. In dieser Zeit hatte die blutrünstige Tochter des Königs von Sidon geheiratet, Isabel. Sie brachte ihren eigenen Kult mit, den Baalskult. Das wurde Staatsreligion. Und diejenigen, die weiterhin den wahren Gott anbeteten, wurden von ihr verfolgt und umgebracht. Und die Zeit, in der der Mann lebte, war von immenser geistlicher Finsternis geprägt. Ihr könnt mal im Hintergrund eure Bibeln aufschlagen im 1. Könige Kapitel 18. Wir hatten beim letzten Mal gesehen, wie Elia einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist. Da hatten wir uns die zwei Kapitel davor angeschaut. Und wir hatten gesehen, wie er ankündigt, dass der Herr eine Dürre bringen wird und dass es nicht mehr regnen wird, es sei denn durch sein Wort. Eine Ankündigung, die eine große Hungersnot nach sich zog. Und unser heutiges Kapitel, das formt einen Kontrast mit dem vorigen. Da kam nämlich das Wort des Elia, das Wort Gottes zu Elia und sagte zu ihm dort: Geh weg von hier und verbirg dich am Bach Krit, und dann geh weg und geh nach Zarpat in Sidon. Und unser heutiges Kapitel beginnt mit den Worten oder mit dem Eingang, dass sich der Herr den Elia wieder zurückschickt und sagt: Geh hin und zeig dich. Ja, das ist so ein bisschen ein Kontrast. Wir haben hier ein Kapitel voller Konfrontationen. Konfrontation zwischen Elia und Ahab, doch auf einem viel fundamentaleren Level haben wir die Konfrontation des wahren Gottes des Universums mit den Götzen der Welt. Der wahre Gott wird sich zeigen als der, der ist. Und die Götzen der Welt, die Menschen sich selber gebastelt haben, um den scheinbaren Forderungen des wahren Gottes zu entfliehen. Es ist die Geschichte von Jahwes Sieg über Baal, ein unfähiger Götze, der als das gezeigt wird, was er wirklich ist. Ein Fruchtzwerg. Das werden wir sehen. Ich lese tatsächlich das ganze Kapitel. Ich möchte euch einfach um Geduld bitten. Aber manchmal tut es gut, das an einem Stück zu lesen. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr: Geh hin und zeig dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf der Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab sprach zu Obadja: Zieh durchs Land zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die Rosse und Maultiere erhalten können, damit wir keines der Tiere töten müssen. Und sie teilten sich auf und durchzogen das Land. Ahab allein zog auf seinem Weg und Obadja zog allein auf einem anderen. Als nun Obadja auf dem Weg war, siehe, da begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Antlitz und sprach: Bist du es, Elia, mein Herr? Er sprach: Ja, geh hin und sage deinem Knecht: Siehe, Elia ist da. Obadja aber sprach: Was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass er mich töte? So wahr der Herr dein Gott lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, wohin mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen. Und wenn sie sprachen, er ist nicht hier, dann nahm er einen Eid von dem Königreich und dem Volk, dass man dich nicht gefunden hätte. Und jetzt sprichst du: Geh hin und sag deinem Herrn: Siehe, Elia ist da. Wenn ich jetzt hingehe, dann könnte dich doch der Geist des Herrn wegnehmen, und ich wüsste nicht, wohin. Und wenn ich dann käme und sagte es ab, und er fände dich nicht, dann würde er mich töten. Und doch fürchtet ein Knecht den Herrn von seiner Jugend auf. Ist meinem Elia nicht gesagt worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn tötete? Dass ich von den Propheten des Herrn 100 versteckte, hier 50 und da 50, in Höhlen und sie mit Brot und Wasser versorgte. Und jetzt sagst du: Geh hin und sag deinem Herrn: Elia ist da. Dann wird er mich töten. Elia sprach: So wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will mich heute zeigen. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und sagte es ihm, und Ahab ging zu Elia. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und du den Baalen nachgelaufen bist. Siehe, sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel. und die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. So sandte Ahab hin zu allen Israeliten und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia zu dem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk: Ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere, lasst sie wählen einen Stier und ihn zerstückeln und aufs Holz legen, aber kein Feuer dran legen. Dann will ich den anderen Stier herrichten und aufs Holz legen und auch kein Feuer dran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, ich will aber den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Wählt ihr einen Stier, richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer an den Altar. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten ihn zu und riefen den Namen Baals an, von morgens bis zum Mittag, und sprachen: Baal, erhöre uns. Aber es war da keine Stimme noch eine Antwort. Und sie hinkten um den Altar herum, den sie gemacht hatten. Und als es Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott, er ist in Gedanken oder er hat zu schaffen oder er ist übers Land gelaufen oder er schläft vielleicht. Ruft laut, damit er aufwacht. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als es aber Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speiseopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch eine Antwort. Da sprach Elia zu allem Volk: Kommt her zu mir. Und als das Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und Elia nahm 12 Steine der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn gegangen war: Du sollst Israel heißen. Und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar herum einen Graben, so breit wie 2 Maß Aussaat. Er richtete das Holz zu und zerstückt das Tier und legte den Stier aufs Holz. Und Elia sprach: Holt 4 Eimer Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach: Tut's nochmal. Und sie taten's nochmal. Und er sprach: Tut's zum dritten Mal. Und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her und den Graben wurde voll mit Wasser. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israels bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Da fiel das Feuer des Herrn vom Himmel herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte sogar das Wasser im Graben auf. Als das Volk das sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten des Baal, dass keiner von ihnen entrinnt, und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie daselbst. Und Elia sprach zu Ahab: Jetzt zieh auf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel, bückte sich zur Erde, hielt das Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener: Geh hinauf und schau zum Meer hin. Und er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Und Elia sagte: Geh wieder hinauf. Und so geschah es 7 Mal. Beim 7. Mal sprach er: Siehe, es steigt eine ganz kleine Wolke auf dem Meer auf, die Größe eines Mannes Hand. Elia sprach: Geh hinauf und sag Ahab: Spann an und fahr hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz vor Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Aber Ahab fuhr hinab nach Jezreel, und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Adam hin, bis er nach Jezreel kam. Das ist ein langes Kapitel, ich weiß, aber es hat es in sich. William Grimshaw war ein Pastor in Schottland ums Jahre 1740, und er hatte ein kleines Problem. Es gab in seiner Gemeinde ein junges Ehepaar, das allen weismachen wollte, dass sie ein ganz besonderes Maß an Heiligkeit besäßen. Naja. Aber William Grimshaw hat es denen nicht so abgenommen, vor allem dann nicht, als er das Gerücht gehört hatte, dass sie etwas hartherzig sein sollten. Und dann machte er die Probe aufs Exempel. Er ließ sich einen alten Hut und einen zerlöcherten Mantel, ging bei dem Ehepaar als Bettler verkleidet vorbei und bittete um eine Übernachtung. Der junge Mann versuchte ihn abzuwimmeln, der vermeintliche Bettler schilderte seine große Not, aber der junge Mann war nicht umzukehren und schickte den Bettler weg oder wollte ihn wegschicken. Und in dem Moment nahm Grimshaw den Hut und den Mantel ab und belehrte sein Gemeindemitglied über Barmherzigkeit. Das sind Pastoralmethoden. Ne? Ja, super. Warum so extrem? Nun, manchmal geht es nur auf die extreme Art und Weise, um etwas zu zeigen, was von fundamentaler Bedeutung ist. Und so ist es auch ein bisschen hier in unserer Situation in dem Kapitel. Seit 3 Jahren hat es nicht mehr geregnet. Weder Tau noch Regen. Schlechte Nachricht für den Fruchtbarkeitsgott Baal. Doch nach so langer Zeit beschloss Jahwe, jetzt es wieder regnen zu lassen. Doch er tut es nicht, bevor er nicht ein extremes Zeichen setzt. Seit 3 Jahren wundern sich die Menschen, woher Baals Ausdauerprobleme kommen. Doch hätte Jahwe jetzt einfach nur den Regen geschickt, ich glaube, die meisten Leute hätten gedacht, Baal hat sich jetzt wieder ein bisschen berappelt und erholt und jetzt kann er wieder. Also muss ein für alle Mal schwarz auf weiß zur Hauptsendezeit für alle klargestellt werden, was für ein Fruchtzwerg der Baal tatsächlich ist. Noch bevor Jahwe den Regen schickt. Nachdem nachgewiesen wurde, dass es sich im Falle Baal um einen Riesenschwindel handelt, kann niemand mehr auf die Idee kommen, dass der Regen von ihm kommt. Also wird es einen Wettstreit geben, bei dem sich der wahre Gott zeigen wird. Man könnte auch den Abschnitt überschreiben mit möge sich der wahre Gott zeigen. Jahwe wird sich in der Geschichte als der wahre Gott offenbaren und aufgrund dieser Selbstoffenbarung können wir heute einige Dinge, einige Wesenszüge an diesem wahren Gott entdecken, die für unser Leben tiefgreifende Konsequenzen haben. Und daher erlaube ich mir heute Morgen anhand dieser Entdeckungen die Predigt ein bisschen zu strukturieren. Und mein erster Punkt ist wahrer Gottesdienst, kann mehrere Gesichter haben, Verse 3 bis 15. Seht ihr, bevor der Schreiber uns auf den Karmel hochführt und die Konfrontation zwischen Elia und Ahab sichtbar wird, da berichtet er über die kurze Geschichte, durch die klar wird, wie hart die Hungersnot im Land war. Er stellt uns Ahab und Obadja gegenüber. Im Israel der damaligen Zeit, da wurden die Könige als die Hirten ihres Volks beschrieben. Kein Wunder, David war ein Hirte und das war der Urtyp des Königs über Israel. Ein guter König war ein guter Hirte für sein Volk, der sie führte, der für sie sorgte, sie umsorgte und ihr Wohlergehen anstrebte. Und als die Hungersnot groß wurde, da sandte Ahab aus, um im ganzen Land nach Wasser und Futter zu suchen für seine Tiere. Die Pferde und die Maultiere. Sein Volk war am Verhungern, aber das war ihm wurscht. Was für ein Hirte, der sich sprichwörtlich um das Wohlergehen seiner Tiere kümmert. Dieser Hirte wird nicht sein Leben geben für seine Schafe, wie der wahre Hirte des wahren Israel. Ganz anders war da Obadja, denn er lernte bereits Jahrhunderte zuvor, bevor es der gute Hirte es anordnete, das Reich Gottes zuerst zu suchen. Dieser Obadja war Hofmeister, also Chef des Verwaltungsapparats. Der Schreiber fügt noch eine wichtige Notiz hinzu. Obadja fürchtete den Herrn sehr. Denn als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und hier finden wir einen Kontrast zwischen Ahab und seinem Hofmeister Obadja. Ahab möchte die Maultiere und die Pferde nähren und retten. Und Obadja, sobald der Schreiber von diesem Glauben berichtet, den er hat, dann beweist er uns sogar den Glauben, dass dieser Glaube keine isolierte, ganz privates, religiöses Erlebnis ist, keine Gefühlsangelegenheit war, sondern dass es ein Glauben war, der handelt. Eine Art, wie er handelt, entspringt dem, was er glaubt. Und er trägt dabei ein hohes Risiko. Denn wenn er dabei erwischt wird, verliert er viel mehr als nur seine Position und seine Pensionsansprüche. Seht ihr, die Beschreibung des Obadja ist theologisch sehr tiefgründig. Denn sein Handeln steht als schwerwiegendes Bollwerk gegen Isabels Plan, alle Propheten zu liquidieren. Durch seinen Mut nimmt er es leise mit ihr auf. Doch da steckt noch ein bisschen mehr drin. Seht ihr, manchmal stellt Gott dem Bösen einen Elia entgegen, der es konfrontiert. Und manchmal ist Gottes Handeln vermeintlich nur mit der Lupe zu erkennen. Und wir wüssten es nicht, wenn es uns der Schreiber nicht berichtet hätte. Und Gott boykottiert das Böse mittels eines unauffälligen oder scheinbar unauffälligen Agenten, der die finsteren Pläne untergräbt und fehlschlagen lässt. Doch noch was ist hier ganz arg wichtig. Selbst in der tiefsten Nacht lässt Gott immer einen Stern am Himmel. Denn Gottes Licht kann von der Finsternis nicht überwältigt werden. Und wenn du diese Weltanschauung hast, dann explodiert so ein Text förmlich mit Hoffnung. Dann ist dieses Glaubenslicht des Obadja am finsteren Hof von Ahab ein Grund zu großem Dank. Kontrast ist nicht nur zu Ahab, sondern auch zu Elia. Elia ist freimütig, er sucht die Konfrontation, während Obadja eher zaghaft, vorsichtig, ja vielleicht sogar ängstlich im Hintergrund agiert. Daher haben ihn über die Jahrhunderte einige Kommentatoren, glaube ich, ziemlich schlechte Presse gegeben. Ich glaube, zu Unrecht. Manche sahen in ihm den Karrierebewussten, der letztlich auch Kompromisse einging, solange er in seiner Position nicht belangt werden konnte und seine Stellung nicht verlor. Doch ich glaube, das ist nicht korrekt. Sicherlich ist es so, dass Obadja Angst um sein Leben hat, aber das ist nicht verwunderlich. Obadjas Angst kommt aber nicht davon, dass er Elias Rückkehr nicht ankündigen möchte, sondern vielmehr davon, was passieren könnte, wenn Elia plötzlich woanders hinkommt und Ahab ist jetzt gerade einfach nicht aufgelegt zu Elia scherzen. Der will nicht einfach suchen, wo du bist. Es scheint, dass der Text Obadja wesentlich positiver darstellt. Obadja erinnert an seine lebenslange Hingabe und Gottesfurcht, an seine Fürsorge für die Propheten. Doch die Dinge, die er beschreibt, die hat uns der Schreiber schon gegeben. Das ist also nicht so sein persönliches, ich mache mal meinen Lebenslauf hübsch. Er sagt die Wahrheit. Es gehört eine Riesenportion Mut dazu, zu tun, was er getan hat. Fragt mal die Christen im Dritten Reich, die Leute versteckt haben. Die hatten auch Angst. Das ist vergleichbar. Er hat Riesenmut bewiesen. Und genau hier müssen wir nachhaken. Er ist nämlich offensichtlich anders als Elia im Wesen. Der Prophet, der arbeitet in der Öffentlichkeit. Er konfrontiert. Obadja agiert stillschweigend, hinter der Bühne. Aber er ist trotzdem treu an dem Ort, wo Gott ihn hinstellt. Die Bibel berichtet nirgendwo darüber, dass es nur eine Art von treuem Gottesdiener gibt. Gott erwartet nicht von uns, dass wir alle zu Elia klonen werden. Vorbilder sind hilfreich, doch sie blind zu imitieren, wäre einfach nur dumm. Seht ihr, es ist doch wunderbar, dass Elia nicht Jahwes einziger Zeuge und treuer Diener ist. Entgegen der volkstümlichen Meinung ist nämlich Treue nie so langweilig, dass sie nur in einer Geschmacksvariante kommt. Darüber hinaus zeigt uns dieser Text erneut, dass wir nicht dazu aufgerufen werden, große Taten zu vollbringen, zu großem Dienst am Werk Gottes, sondern zu einem treuen Handeln, auch wenn das fernab der Öffentlichkeit passiert. Elia und Obadja, zwei treue und doch unterschiedliche Diener Gottes. Wahrer Gottesdienst kann eben unterschiedliche Gesichter haben. Zweitens, die Forderungen des wahren Gottes sind beunruhigend. Jetzt sind wir endlich auf dem Berg Karmel oben angekommen und hören die ernsten Worte Elias an das Volk. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, dann folgt ihm nach. Ist es aber Baal, dann folgt ihm nach. Jetzt mag uns diese Aufforderung vielleicht etwas seltsam vorkommen, da wir mit dem Gottesdienst à la Baal vielleicht relativ wenig anfangen können und hoffentlich mehr über den Gott der Bibel wissen als über Baal. Und aus dem Grund können wir uns vielleicht schlecht vorstellen, weshalb der Baalskult so viele Anhänger fand zur damaligen Zeit und weshalb er unter den Menschen so populär war. Und deshalb möchte ich zunächst einmal genau die Frage stellen, damit klar wird, womit wir es hier zu tun haben. Lasst uns mal ein paar Pro-Baal-Argumente einfach mal zusammentragen, okay? Da hätten wir nämlich zum einen die Tatsache, dass der Kult die Anziehungskraft der High Society hatte. Sogar mit königlicher Sanktion eingeführt wurde. Die Königin war der größte Verfechter und Evangelist Baals. Macht, das kann sehr überzeugend sein. Denn die Israeliten, die was aus ihrem Leben machen wollen, die tun gut daran, sich auf die Seite der High Society zu stellen. Und dann war noch die Anziehungskraft der Tradition. Noch bevor das Volk Israel über den Jordan zog und das Land besiedelte, da war der Baalskult in jenem Landstrich gängige Praxis. Es wartete förmlich nur darauf, das Volk Israel in seine Klauen zu bekommen. Der Baalskult war keine unbekannte Größe, auch kein kurz aufschwappender Trend. Nein, er ging Jahrhunderte zurück. Und dann bot der Baalskult natürlich auch genau das, wonach sich die Leute sehnten. Er berührte förmlich ihre Sehnsüchte. Denn was versprach ihre Theologie bezüglich ihrem Götzen? Baal war der Gott des Sturms und des Feuers und der Fruchtbarkeit, der dem Menschen und der Erde den Segen der Fruchtbarkeit schenkte. Angeblich sandte er den Regen und die Blitze. Er war es, der Trauben, Wein und Öl schenkte. Ja, ihm wurde sogar nachgesagt, dass er die Toten auferweckt. Seht ihr, wenn Baal in Topform war, da war die Welt voller Leben. Was könnte relevanter sein im Leben eines Landwirts, der um sein Land und sein Vieh besorgt ist? Eine Glaubensform, die da kratzt, wo es existenziell juckt. Wow, innovativ. Und letztlich dürfen wir nicht vergessen, dass der Baal-Ritus alle Sinne ansprach. War ja ein Fruchtbarkeitsritus. Baal hatte in der Aschera ein weibliches Gegenüber und die von ihnen geschenkte Fruchtbarkeit, die hing davon ab, wie gut die zwei miteinander, ihr wisst schon. Aber anstelle, dass sich die Baalsgläubigen einfach so zurücklehnten und die zweimal machen lassen, das Credo war, dient Gott mit allen Sinnen. Ja? Tempelprostitution war fester Bestandteil ihrer Liturgie. Es war angedacht, das göttliche Paar anzuregen. Was macht es schon, wenn die Ehe kaputt war, die Frau uninteressant geworden ist und das Leben monoton wurde? Es gab ja andere, die man im Namen des Glaubens haben konnte. Und vielleicht helfen uns diese Dinge zu überlegen und zu verstehen, was an dem Baalskult für den einen oder anderen hätte interessant sein können. Doch letztlich ist es völlig wurscht, ob die kanaanitische Apologetik erfolgreiche Argumente hervorbringen kann. Denn was zählt ist, frei nach Lukas Podolski, was auf dem Platz ist. Wer der wahre Gott ist. Das zählt. Das ist die Frage in unserem Textabschnitt. Und achte darauf, wie Elia den Punkt hervorhebt. Ist Gott der Herr, so wandelt ihm nach, ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Seine Theologie ist keine rein akademische Disziplin. Seine Theologie führt zu wahrer Jüngerschaft. Hingabe hat Konsequenzen. Denn Elia erlaubt uns nicht, an diesem Gotteswettbewerb teilzunehmen und dann einfach zu schlussfolgern, jetzt wo wir wissen, dass Gott der wahre Gott ist, welchen Film schauen wir als nächstes? Die Option gibt er uns nicht. Ist Gott der Herr, so wandelt ihm nach. Die Existenz des wahren Gottes ist keine distanzierte, sondern eine beunruhigende, weil herausfordernde Angelegenheit. Und ich denke oft, dass Atheisten hier cleverer sind, als man es ihnen zutraut. Die riechen nämlich den Braten. Würden sie zugeben, dass Gott ist, wüssten sie, dass er Forderungen hat. Und genau diese Forderungen wollen sie nicht eingehen. Das ist genau der Punkt. Es sind Konsequenzen, die sie nicht tragen möchten. Der Gott der Bibel ist keine Idee, die man einfach in den Raum stellen kann, sondern ein König, dem man dienen muss. Jahwe ist sehr direkt. Wenn ich Gott bin, dann folge mir nach. Es handelt sich hier nicht um einen gezähmten Götzen, der lediglich ein domestiziertes Gottwesen im Streichelzoo der Weltanschauungen ist und froh darüber, wenn wir ihn ab und zu den Pelz kraulen. Sondern der Gott, der mein Leben vereinnahmt und sich weigert, in die Religionsbox gesteckt zu werden. Freilich mögen wir einen Gott bevorzugen, den wir selbst domestiziert und gezähmt haben und dem wir ab und zu zeigen können, wo sein Körbchen ist, in das er sich von Zeit zu Zeit verziehen soll. Aber das ist nicht der wahre Gott, der hier gezeigt wird. Und wenn wir das ins Neue Testament transponieren, dann können wir solche blödsinnigen Aussagen, wie wir sie manchmal hören, dass Jesus Retter ist, aber nicht Herr, nicht stehen lassen, denn die Option gibt er uns nicht. Die Forderungen des wahren Gottes sind beunruhigend. Und das Wesen des wahren Gottes ist so andersartig, Verse 19 bis 39. Dieser ganze Wettstreit auf dem Berg Karmel unterstreicht die Unterschiede zwischen Jahwe und Baal. Und ich möchte diese Unterschiede unter der Lupe mal kurz ansehen und in Form von Bestätigungen formulieren. Jahwe ist der Gott, für den Geografie kein Hindernis ist. Elia hat den Berg Karmel ja nicht zum Spaß ausgesucht. Der Karmel ist eine Hochebene über der heutigen Hafenstadt Haifa. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal dort war, ich nicht. So etwa 550 Meter hoch, direkt am Meer gelegen. Also man kann ihn von See aus, von weitem sehen. Die Ägypter hielten 2000 vor Christus in ihren Schriften fest, dass es sich um einen heiligen Berg handelt. Und in den Schriften des assyrischen Königs Schalmanasser wird der Berg Karmel als der Berg Baals bezeichnet. Wir könnten sagen, das war Grund und Boden, der vermeintlich Baals heilig war. Und Elia wählte genau diesen Standort aus. Denn wenn es sich vermeintlich um Baals Grund und Boden handelt, und achtet darauf, dass der Altar Gottes zerbrochen war, Vers 30, dann hatte Baal, Sport würde man sagen, Heimvorteil. Und für Jahwe war es ein vermeintliches Auswärtsspiel. Jetzt ist es mal so, dass die Heimmannschaft das Stadion, das Spielfeld sehr genau kennt und auf die psychologisch wichtigen Rückhalt der Anhänger zählen kann. Wenn Jahwe den Baal allerdings auf dessen Spielfeld vorführt, dann unterstreicht es förmlich die Überlegenheit und Souveränität Gottes. Jahwe ist ein Gott, für den Zahlen ohne Konsequenzen sind. Den 450 Propheten des Baal plus den 400 Propheten der Aschera steht ein Prophet gegenüber. Das Politbarometer wird freilich sagen, oh, Jahwe hat gerade sinkende Werte. Doch im Gegensatz zum Baalskult und zu allen anderen Kulten hängt Jahwes Macht nie davon ab, wie viele Cheerleader er hat. Oder mit den Worten von C.S. Lewis ausgedrückt: Unser Unglaube ändert nichts an der Realität Gottes. Jahwe ist ein Gott, für den Aktionismus kein Ansporn ist. Ich werde hierzu später noch mehr sagen, doch lasst mich an der Stelle anmerken, dass die Handlungen der Baalspriester von großer religiöser Inbrunst zeugen. Und das finden wir bei Elia gar nicht. Nicht, dass er nicht ernsthaft wirkt, aber er ist nicht fieberhaft dabei, seinen Gott anzuflehen, eben weil er es nicht muss. Jahwe ist ein Gott, für den Handicaps kein Hindernis sind. Ich bin geneigt zu sagen, dass Elia ein größerer Gegner Jahwes war als die Baalspriester. Ein heidnisch tickendes Hirn mag gedacht haben, als Elia die Wasserkübel über das Opfertier schütten lässt: Jetzt ist alles vorbei. Die Chancen Jahwes sind zunichte gemacht. Wisst ihr, die Israeliten, die waren ja nicht blöd. Die wussten auch, dass nasses Zeug nicht brennt. Und so mancher Israelit muss gedacht haben, als der Altar so präpariert war und als klar war, dass das Feuer kam, dass es ein Akt Gottes war. Elia betet zu Jahwe, damit dieser sich zeigt, und Feuer fällt vom Himmel, ziemlich nüchtern. Der ein oder andere wird 1. Mose 18, Vers 14 vor sich hergesagt haben: Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Waren Gottes nichts unmöglich, Handicaps sind kein Hindernis. Doch lass mich nochmal darauf zurückkommen, dass für Jahwe Aktionismus kein Ansporn ist. Denn bei Baal war das ja offensichtlich anders. Zumindest dachten das die Baalspropheten. Den ganzen Morgen verbrachten sie mit ihrem liturgischen Ringelrein. Und dann zur Mittagszeit, da kann sich Elia mit seinem Sarkasmus nicht mehr zurückhalten und ruft sie dazu auf, doch lauter zu rufen. Ruft lauter, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder er ist beschäftigt oder er ist verreist oder er schläft. Elias Argumentation, dass Jahwe schließlich ein Gott sei, erscheint uns vielleicht etwas seltsam. Doch für einen wahren Heiden der damaligen Zeit war das überhaupt kein Problem. Völlig normal. Denn da waren ja die Gottwesen nach dem Menschenbild erschaffen. Da waren die doch mit all diesen menschlichen Aktivitäten befasst, die man sich so vorstellen kann. Ja, vielleicht ist er beschäftigt. Vielleicht ist er mal austreten. Vielleicht hat er Durchfall. Das kann ja schon mal vorkommen. Er ist verreist, wie die ugaritischen Schriften berichten. Baals Schwester Anat kommt zu Besuch. Doch ihr wird gesagt, dass Baal nicht zu Hause ist, weil er auf der Jagd ist und er hat keinen Empfang auf seinem Handy. Oder vielleicht war er einfach nur müde und ist eingeschlafen und muss durch lautes Rufen aufgeweckt werden. Nichts ist natürlicher als ein göttlicher Schlaf, könnte man meinen. Die Baalspriester nehmen Elias Rat an, wurden lauter und lauter und ritzten sich, bis Blut strömte. Sie verkrampften sich immer mehr, arbeiteten sich in eine Verzückung hinein. Und das Ganze ging mindestens bis in den Nachmittag. Erleichterung kommt erst in Vers 29, wo wir lesen: Da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Im Kontrast zu ihrem hektischen Treiben wirkt Elias Vorgehen sehr ruhig. Er betet und das Feuer kommt vom Himmel. Ich glaube nicht, dass Elia weniger ernst war als sie, aber ich denke, er kannte das Wesen des wahren Gottes sehr genau. Er musste seinen Gott nicht bearbeiten, ihn nötigen, doch jetzt endlich zu handeln. Er musste ihn nicht manipulieren. Er musste nicht vor sich hin blabbernd umhertanzen, halb verbluten, um sicherzugehen, dass sein Gott ihn hört. Jetzt mal ehrlich, das ist doch meilenweit entfernt von unserem Alltag, oder? Gebe ich zu. Wir Christen, wir kommen an so einen Text und fühlen uns mit unserem Alltag wirklich sehr weit weg. Ich meine, wir rennen nicht im Gottesdienst vor uns hin blabbernd im Kreis herum. Ich weiß, manche tun das, darüber möchte ich heute aber nicht reden. Wir sind nicht so hirnverbrannt, könnte man meinen. Und doch lasst mich kritisch etwas anmerken, nämlich, dass wir manchmal etwas feiner sind. Beachte den Ausgangspunkt, von dem aus Baals Propheten operieren. Gott wird nur anfangen, Dinge für uns zu tun, wenn wir einige leidenschaftliche religiöse Aktivitäten aufs Parkett legen. Das kommt uns schon bekannter vor, ne? Ich sag's nochmal. Gott wird nur anfangen, Dinge für uns zu tun, wenn wir einige leidenschaftliche Dinge aufs Parkett legen. Haben wir nicht manchmal unseren eigenen evangelikalen Ballismus, wenn ich es mal so sagen darf? Christen und Gemeinden, die geneigt sind zu denken, Gott wird sicherlich handeln, wenn nur wir. Wenn wir nur länger stille Zeit machen würden, wenn wir mehr Zeit im Gebet verbringen, uns einem Hauskreis anschließen, mehr Evangelisationseinsätze machen, ein Eheseminar besuchen, eine Männergebetsstunde beginnen, Missionskonferenzen ausrichten, einen Gemeindechor gründen, einen Missionseinsatz in Peru machen, eine christliche Schule gründen. All diese christlichen Aktivitäten können erschöpfend sein, wie der Wahlsdienst, den wir hier sehen. Auch ohne Aderlass, aber bitte versteht mich nicht falsch. Keine dieser Dinge sind in sich schlecht. Stellt sich nur die Frage, sind sie tatsächlich die Kanäle, die Gnadenkanäle? Oder sind sie dazu da, dass wir Gott überreden möchten, dass er in unserem Sinne handelt? Jetzt mögen wir keine Baalspropheten sein. Das Erschreckende ist, dass wir manchmal allerdings wie welche denken. Jesus macht die gleiche Beobachtung. Er sagt in Matthäus 6, dass die Heiden auf eine gewisse Weise beten, weil sie auf eine gewisse Weise denken. Aber wenn du den wahren Gott kennst, dann wird dein Vater, der deine Bedürfnisse schon kennt, bevor du zu ihm betest, dann wird dein Beten auch anders sein, denn dann kannst du kurz und einfach und in tiefem Vertrauen so beten, wie es dir im Vater unser gelehrt hat. Es war nicht Elias psychologisches Profil, das ihn dazu verhalf, so eine Schlichtheit an den Tag zu legen, sondern es war seine Theologie. Weil er den wahren Gott kannte, deshalb musste er diese Gimmicks nicht nachmachen. Seht ihr, welche Lasten abfallen, wenn jemand mit so einem heidnischen Hintergrund dem wahren Gott begegnet? Fragt mal Christen aus dem Hinduismus, die diesen Change erlebt haben. Welche Last abgefallen ist. Die Versorgung des wahren Gottes ist gnädig. Im Großen und Ganzen haben wir einen sehr ernsten Ton in unserem heutigen Kapitel, das habt ihr schon gemerkt. Israel befindet sich geistlich gesehen in einem ganz schwierigen, furchterregenden, umnachteten Zustand. Wenn Jahwe zur Wundertüte greifen muss, um ihnen ein Bekenntnis allererstes Gebot abzuringen, doch ist der Text voller Gnade und Hoffnung. Denn genauso wie Elia Gottes Staatsanwalt ist, so ist er auch sein Evangelist und Priester. Denn Karmel ist nicht nur Rüffel für Israel, sondern auch eine Einladung. Und was meine ich damit? Als Elia kam, reparierte er den Altar, der zerbrochen war. Und er benutzte dafür 12 Steine. Ich würde euch ja gerne fragen, wofür die 12 Steine waren, aber der Text, der schreit, sagt es ja. Er nahm die 12 Steine nach der Zahl der Stämme Jakobs, zu dem das Wort des Herrn gegangen war. Du sollst Israel heißen. Es war eine offensichtliche Verurteilung der Existenz des Nordreichs. Ganz Israel sollte zusammengehören. Alle 12 Stämme, was auch immer diese 10 separatistischen Stämme im Norden darstellen wollten. Sie sind nicht Israel im wahrsten Sinne des Wortes. Elia baute den Altar im Namen des Herrn, unter seiner Autorität, mit seiner Autorisation. Und er legt das Holz auf, zerteilt das Opfertier und legt die Teile auf den Altar. Und als Elia zu seinem Bundesgott betet, da schickt Jahwe Feuer vom Himmel und das Opfertier, der Altar und alles drumherum wird verzehrt. Aber das ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass das passiert ist. als Aaron und seine Söhne zu Priestern gesalbt wurden und Aaron den ersten Gottesdienst in der Stiftshütte mit dem Segen abschloss, da lesen wir in 3. Mose 9, und ein Feuer ging aus vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Als alles Volk das sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Antlitz, so wie hier. Und als dann Israel zu Zeiten Davids unter den Philister litten und der Herr anordnet, dass auf Arunas Dreschplatz, in dessen Tenne dem Herrn ein Opfer gebracht werden soll, da lesen wir in 1. Chronik 21, und als David den Herrn anrief, erhörte ihn durch das Feuer, das vom Himmel fiel, auf dem Altar mit dem Opfer. Und David ordnet an, dass in diesem Ort, an der Stelle, dem Herrn ein Tempel gebaut werden soll. Und als dieser Tempel dann zu Zeiten Salomons gebaut wird und vollendet und eingeweiht war, da lesen wir, und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Das göttliche Feuer, das wurde an ganz vielen wichtigen Momenten in der Geschichte des Volkes geschickt. Das Feuer war ein Zeichen von Gottes Gegenwart und Gottes Dienst, dass Gott sein Opfer annimmt, dass Israel ihn so auf diese Weise anbeten kann. Doch jetzt zurück zu unserem Kapitel. Denn mit dem Hintergrund sehen wir, dass das Feuer von Jahwe ein Zeichen dafür war, dass er das Opfer Elias annahm. Und lag hierin nicht die Hoffnung für alle Anwesenden an dem Tag? In der Gnade und in der Versöhnung, die Jahwe bereits ausgeschüttet hat, über den Weg des alten zerfallenen Altars, der Stätte des Sühneopfers. Ist es abwegig zu glauben, dass der Gott, der immer wieder den Sachverhalt der Versöhnung hervorhebt, dass er hier nicht den Weg zurück aufzeigt? Den Ort der Sühne, an dem er Weggelaufene wieder empfängt. Wenn das so ist, dann beweist der Showdown auf Karmel nicht nur, dass Jahwe der einzig wahre Gott ist, sondern auch, dass er wahrhaft gnädig ist. Er ist nicht nur der wahre, sondern auch der versöhnende Gott. Denn sein Feuer ist nicht nur ein offensichtlicher Beweis seiner Existenz, sondern auch eine klare Einladung. Sicherlich muss ich jetzt noch hinzufügen, dass Jahwe ein besseres Sühneopfer gefunden hat als Elias Stier. Ganz gleich, ob wir offensichtlich gegen Gott rebellieren oder aus Dummheit vor ihm davonlaufen, der Weg der Versöhnung führt geradewegs über dieses Sühneopfer, über das Kreuz am Golgatha. Der Herr erlaubt uns niemals, über das Kreuz hinauszugehen, sondern nimmt uns immer zum Kreuz hin. Der wahre Gott ist gnädig. Aber die Härte des wahren Gottes ist verurteilend, Vers 40. Ich möchte euch nicht ohne diesen Vers gehen lassen. Der Rauch hat sich aufgelöst, die Israeliten sind aufs Angesicht gefallen und erkennen, dass Jahwe der wahre Gott ist. Und dann spricht Elia etwas verwunderlich. Greift die Propheten des Baals, dass keiner von ihnen entrinne, und sie ergriffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Einige von uns seufzen mit großer Enttäuschung, andere sind entsetzt. Denn bis jetzt hat man ja eigentlich einen ganz gemütlichen Morgen auf der Karmelalm. Elia, der Spielverderber, der tut etwas, was uns beim Aufräumen des Vorurteils mit dem Alten Testament blutrünstig keinen Dienst erweist. Ist das der Amoklauf des Elia? Müssen wir zugeben, dass fundamentalistische Tendenzen ihn übermannt haben? Es ist nicht die persönliche Vendetta von Elia, sondern ein Todesurteil, das völlig im Einklang mit der Tora ist. Bedenkt, dass Israel eine Theokratie war. Da gab es keine Trennung zwischen Kirche und Staat. Elia führt hier die verfassungsrechtlichen Vorschriften aus, die übrigens auch in Mose ausgeführt hatte. Es war das Gesetz, das Gott ihnen gegeben hatte, welches fester Bestandteil des Bundes war, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Elia vollstreckt hier die Strafe, die laut 5. Mose 13 denen blüht, die Israel in den Götzendienst führen. Da heißt es, wenn ich dein Bruder, deine Mutter Sohn oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Frau in deinen Armen oder dein Freund, der dir so lieb ist wie dein Leben, heimlich überreden würde und sagen würde, lass uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um euch her sind, so willige nicht ein und gehorche ihm nicht. Auch soll dein Auge ihn nicht schonen und du sollst dich seiner nicht erbarmen und seine Schuld nicht verheimlichen, sondern du sollst ihn zum Tode bringen. Deine Hand soll die erste wider ihn sein und danach die Hand des ganzen Volkes. Ich hatte den Punkt genannt, die Härte des wahren Gottes ist verurteilend. Doch weder Gott noch Elia werden verurteilt, sondern in gewisser Weise wir. Wie? Indem wir solche Verse, solche Abschnitte lesen und sie einfach nicht verstehen. Als die Rote Armee 1945 über Berlin herfiel, da waren viele russische Soldaten einfache Leute aus der russischen Provinz, die waren noch nicht im 20. Jahrhundert angekommen, die kannten kein fließend Wasser. Einige Zeitzeugen berichten, dass die Vorstellung von Badezimmern mit Toiletten vielen nicht bekannt war. Dass manches Mal die Toilette dazu benutzt wurde, die Kartoffeln zu waschen und zu schälen. Ja? Einfach, weil sie nicht wussten, wofür die Badezimmer sind. Und vergeblich suchten sie nach diesen Toilettenhäuschen im Garten und ließen ihre Exkremente überall zurück. Und so konnte es durchaus sein, dass ein Rotarmist vor so einer Toilette stand und es einfach nicht geschnallt hat, wofür das ist. Und so geht es manchmal Christen auch, wenn sie das Alte Testament lesen. Wir schnallen es einfach nicht. Und wir verfallen dann vielleicht in eine seltsame moralische Hysterie, weil wir einfach nicht begreifen, worum es eigentlich geht. Denn das Problem liegt weder beim Alten Testament noch bei Elia, es liegt in gewisser Weise bei uns. Denn wir reagieren so, weil wir in unserer scheinbar erhabenen Sichtweise Abfall und Abgötterei und Götzendienst, das ist keine große Sache. Wir tun das als Kavaliersdelikt ab. Aber die Sache ist sehr ernst. Und deshalb verstehen wir Gottes hartes Vorgehen in Sachen Götzendienst nicht. Gott setzt bei Krebsleiden das Skalpell an. Der macht das nicht mit Pfefferminzbonbons. Das Problem ist nicht Gottes mangelndes Feingefühl, sondern unser mangelndes Verständnis von Gottes Heiligkeit. Denn wenn unser Denken von Gottes Heiligkeit geprägt ist und durchdrungen wäre, dann würden wir solche Texte verstehen. Denn diese Episode am Bach Kishon bezeugt, dass uns noch zu wenig vor der Sünde graut und wir noch viel zu wenig auf den Gekreuzigten geblickt haben, um den Preis der Sünde zu ermessen. Es ruft uns, die wir uns evangelikal nennen, glaube ich, ziemlich in die Buße. Der wahre Gott zeigte sich an dem Tag auf dem Karmel. Doch er ruft uns in die Nachfolge. Er ist nach wie vor derselbe. Er hat verschiedenartige Nachfolger. Seine Forderungen bleiben nach wie vor beunruhigend. Und doch führt die Nachfolge nur über das Kreuz auf Golgatha. Und hierin liegt die Einladung des wahren Gottes. Denn Sünde ist ihm ein Gräuel. Und Vergebung gibt es nur am Kreuz. Amen. Wir singen unser Lied. Danke.